Ja, ich danke euch beiden, dass ihr uns mit hineingenommen habt in die Anbetungszeit, in den Lob Gottes. Und ich danke dir, Freddy, für den Einstieg und ja, diese Visualisierung in diese neue Themenreihe hinein. Ich muss zugeben, ich hatte ähnliche Bilder vor Augen, als mir vor einiger Zeit, ist schon ein bisschen her, im Frühjahr irgendwann, ein Text in die Hände gefallen ist. Und dieser Text, der hat mich zugegebenermaßen ja, berührt und auch auf einer bestimmten Art und Weise angesprochen. Und ja, es kamen schnell Gedanken in mir hervor, dass ich doch darüber auch mal predigen könnte. Und ich habe mir so ein paar Gedanken und Notizen gemacht und habe gedacht, das reicht nicht in einer Predigt zu packen. Wir brauchen ein paar mehr Predigten dazu und daraus entstand diese neue Themenreihe überfließend. Ich möchte gemeinsam mit euch diesen Text lesen oder vielmehr ich ihn euch vorlesen. Ich habe ihn aber auch mit als PowerPoint. Schale, nicht Kanal. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter, denn sie weiß, dass der verflucht ist, der seinen Teil verringert. Wir haben heutzutage viele Kanäle in der Kirche, aber sehr wenige Schalen. Diejenigen, durch die uns die himmlischen Ströme zufließen, haben eine so große Liebe, dass sie lieber ausgießen, als ihnen eingegossen wird. Dass sie lieber sprechen, als hören. Dass sie bereit sind zu lehren, was sie nicht gelernt haben. Und sich als Vorsteher über andere aufspielen, während sie selbst nicht regieren können. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Tue du das Gleiche. Zuerst anfüllen, dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überströmender nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich schlecht mit dir umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus der Fülle, wenn nicht, schone dich. Dieser beeindruckende Text hat kein Zeitgenosse verfasst, wie man es vielleicht meinen könnte, sondern im 12. Jahrhundert Bernhard von Clairvaux. Die haben scheinbar die gleichen Probleme gehabt, wie wir sie heute haben, oder? Ist doch einer dran an dem, was wir so in unserem Alltag erleben. Und es ist der nah dran an dem, was die Bibel uns lehrt. In Johannes 10, Vers 10 steht folgender Vers. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr dieses Wort hört. Ich denke da an übersprudelnde Segnungen, so reich beschenkt von Gott. Aber es steckt sehr viel mehr in diesem Text, als wir gerade gehört haben, in diesem Wort drin. Dass da eben nicht von einem Leben im Durchfluss die Rede ist, sondern von einem Leben im Überfluss. Überfließen kann nur das, was voll ist. Überfließen kann nur das, was sich öffnet, um Neues zu empfangen. Wie ärmlich ist unter diesem Blickwinkel ein Leben von Christen als Kanal? Wir dürfen uns öffnen für die Segnungen, die Gott uns bereithält. Öffnen für das, was Gott in uns hineinlegen möchte. in der Gewissheit, dass er irgendwann zu dem Punkt kommt, dass es überfließt und dass auch andere davon Nutznießer werden können. In der Gewissheit, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, ein weiteres Bibelwort aus dem Epheserbrief unterstreicht das nochmal. Paulus fordert uns auf, werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Wisst ihr, was daran interessant ist? Wir haben von Jesus einen eindeutigen Missionsbefehl. Hinaus in die Welt zu gehen und diesen Auftrag anzunehmen. Wenn ihr aber mal die Briefe durchlest, die Paulus und die anderen Schreiber des Neuen Testaments an die Gemeinde schreibt, dann findet ihr nur relativ wenig zu diesem Thema. Worum sich das immer und immer wieder dreht, ist dieser Punkt. Ich habe mich schon manches Mal gefragt, warum eigentlich? Mir ist es zumindest noch nicht so deutlich wie in der Vorbereitung zu dieser Predigtreihe geworden. Warum? Weil der entscheidende Bereich dieser Bereiche ist, der hier umkringelt ist. Das Auffüllen der Schale. Da, wo das Wasser hineinkommt, da, wo das Wasser aufgefangen wird. Dass wir voll werden, ist die Sehnsucht von Paulus. Was ist der Beiname von Paulus? Wie nennt man ihn? Er ist der sogenannte Völkermissionar. Missionar durch und durch. Und worüber redet er? Werdet voller Heiligen Geistes. Warum? Ist in ihm in dem Moment das missionarische Anliegen im Blick auf die Galater egal? Gibt es vielleicht eine Abfolge? Erst wenn das eine Thema abgehakt ist, kommen wir zu dem anderen? Ich glaube, dass es um weit mehr geht. Paulus wusste, das, was ihm im Herzen brannte, das, was Gott dazu gebracht hat, seinen eigenen Sohn auf die Erde zu senden, nämlich die Verlorenheit der Menschen, dass das nur eine gute Wendung findet, wenn die Kinder Gottes sich öffnen für Gott, für seine Nähe und für seinen Heiligen Geist. Erst wenn die voll sind, erst wenn die ansatzweise kapiert haben, wer Gott ist und was Gott will, wird sein Wort laufen. Dann wird es weitergehen. Natürlich müssen wir bei dieser Betrachtung versuchen, die Balance zu halten. Im Matthäus-Evangelium heißt es, an ihren Früchten werden sie erkannt werden. Das heißt also, es kann in unserem Christsein nicht darum gehen, dass wir uns immer nur auf diesen einen Kreis beschränken und darauf fokussiert sind, sondern es geht darum, dass wir diesen anderen Kreis auch in den Blick bekommen, den Ausfluss. Paulus schreibt weiter, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nochmal. Jesus sagt, an den Früchten sollen wir erkannt werden. Und Paulus redet nicht über die Früchte. Er redet nicht davon, was bei euch sichtbar ist, ihr lieben Galater. Wie viele Menschen sich im letzten Jahr bei euch zum Glauben gekommen sind? Wie viele haben sich der Gemeinde angeschlossen? Wie viele Werke habt ihr getan? Wie viele Sozialarbeit habt ihr aufgebaut? Diakoniestationen gegründet? Neue Gemeinden gegründet? All diese Themen kommen im Neuen Testament meines Wissens nicht in dieser Form vor, sondern er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das stellt für mein Verständnis die Verbindung her. Die Verbindung von dem Angefülltwerden einerseits und von dem Ausfluss andererseits. Die Sehnsucht Gottes ist nicht, dass du dieses oder jenes auf die Beine stellst, dass du dieses oder jenes schaffst, leistest oder tust, sondern seine Sehnsucht ist es, dass du dich anfüllen lässt, dass du begreifst, nicht ich lebe, Was heißt das denn, wenn Paulus sagt, das heißt, dass er begriffen hat, dass er in dem Zusammensein, in dem Zusammenspiel, in der Zusammenarbeit nicht der entscheidende Faktor ist. Ich mache nicht mein Christsein, sondern Gott lebt in mir. Gott ist mitten drin in mir. Das macht den Unterschied. Das verändert mein Leben. Das führt dazu, dass ich als Christ erkannt werde und erkennbar bin. Ich möchte das mal mit euch durchspielen anhand dieser Fragestellung. Wir fassen doch alle dann und wann einmal gute Vorsätze. Das soll sich ändern. Das will ich anders anpacken. Ich möchte endlich mal lernen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wie kommt Veränderung in unserem Leben zustande, wenn wir dieses Bild von der Schale im Hinterkopf haben? Ist es dann nicht so, dass wir begreifen lernen müssen, und ich kenne solche Prozesse aus eigenem Leben, sehr schmerzhaft manchmal begreifen lernen müssen, dass keiner von uns aus seiner Haut heraus kann. Ich glaube, dass Gott mich so manches Mal bewusst und willentlich vor die Wand laufen lässt. Vor all jene Wände, die uns verdeutlichen sollen, du packst es nicht. Du wirst es nicht schaffen. Mit anderen Worten, Gott muss uns manchmal zurechtstutzen, um unseren Charakter zu stärken und unseren Glauben zu festigen. Und die Botschaft Jesu lautet, ich schaffe es. Mit dir, durch dich, in dir. Mach dich auf für das, was ich dir schenken möchte. Und ich werde dein Herz verändern. Worauf, ihr Lieben, konzentrieren wir uns, wenn wir Veränderung wollen? Wir brauchen alle Veränderung. Aber wenn ihr halbwegs so gestrickt seid, wie ich es bin, dann nimmt man diesen Punkt, an dem man leidet, in den Fokus. Wie sich eine Schlange auf die Maus fokussiert und denkt, jetzt muss ich da mal ran. So kann es doch nicht mehr weitergehen. Mit welchem Resultat? Wenn das Resultat ähnlich wie bei mir sind, dann geht das eine Woche gut. Wenn es gut läuft, einen Monat. Und dann liegen wir wieder auf der Nase. Und ich möchte euch diese biblische, geistlich begründete Sicht ins Herz hineinprägen. Hört auf, diesen erbärmlichen, hoffnungslosen Kampf zu kämpfen. Ihr seid da auf der Verliererstraße. Ihr powert euch aus. Ihr werdet keinen Zentimeter vorankommen. Denn wenn dem so wäre, dann hätte Jesus nicht am Kreuz für uns sterben müssen. Dann könnten wir es doch selber bringen. Dann ging es um unsere Selbstbeherrschung, darum, was wir packen können. Aber die Sehnsucht Jesu ist nicht die Sehnsucht nach perfekten Leuten, die ihr Leben in den Griff bekommen, sondern die Sehnsucht Jesu gilt Leuten, die ihr Herz aufmachen und sagen, Jesus, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich. Deine Kraft soll in mir, dem Schwachen, mächtig sein. Komm und erfülle mich und verändere mein Leben. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Diesen Vers kann man in zweierlei Weise lesen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Man kann ihn so lesen. Und so liest es, glaube ich, der allergrößte Teil. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, dann liebt ihr mich nicht. In welcher Konsequenz? Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, um die Gebote besser halten zu können. Sonst liebe ich Jesus nicht. Ist das aus der Luft gegriffen? Oder ist es das, was sich in unser Herz ganz schnell breit macht? Ich glaube aber, die Lesweise B ist die richtige. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr euer Herz für mich weit genug aufmacht, wenn ihr mir genug Raum gebt in eurem Leben, dann werdet ihr merken, wie ich Stück für Stück euer Leben verändere. Und wenn Jesus uns sagt, dass wir an den Früchten erkannt werden, dann ist das damit nicht gemeint, Bekehrungszahlen. Dann ist damit nicht gemeint, ob wir in die Weltmission gehen, sondern damit ist gemeint, dass er Freiraum in unserem Leben bekommt. In dem Maße, wie wir ihn diesen gewähren, verändert er unser Leben. Wird Frucht sichtbar? Die Leute sagen, was ist los mit dir? Früher bist du ganz anders mit diesen Dingen umgegangen. Und dieser Bibelvers geht noch weiter. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Aus Johannes 14. Illustration für das, was eine Schale darstellt. Ich gebe euch meinen Geist. Möchtest du Kanal sein, damit der Geist durchfließt und weg ist? Oder möchtest du Schale sein, die sich öffnet und sagt, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Veränderung. Ich brauche deine Kraft in mir. Und dieselben Charaktereigenschaften, die Jesus hatte, zeichnet auch den Heiligen Geist aus. Er sieht, was geschieht. Er hört, was du sagst. Er trägt, was dich bedrückt. Unser Leben läuft leider nicht immer glatt und reibungslos. Manchmal überwiegen Gefühle von Versagen, Enttäuschung und Kummer über verpasste Gelegenheiten. Hürden scheinen unüberwindbar. Wir stürzen oder uns geht die Kraft aus. Und genau da setzt der Heilige Geist ein. Er hilft uns. Er unterstützt uns. Er motiviert uns, damit wir das Ziel des Lebens erreichen können. Und jeden Tag erleben wir Herausforderungen, herausfordernde Umstände, die schwierige Entscheidungen mit sich bringen. Wir haben die Wahl, darauf mit Glauben oder mit Zweifel zu reagieren. Unsere Entscheidung bestimmt den Samen, den wir sehen. Samen der Angst oder Samen des Glaubens. Dieser Samen lässt eine Frucht wachsen. Diese Frucht wird auch für andere sichtbar. Wenn wir aus unserer eigenen Kraft reagieren, pflanzen wir einen ungesunden Samen. Aus diesem wachsen schlechte Früchte, Bitterkeit, Lüge, Gewalt, Maßlosigkeit, Ungerechtigkeit. Diese Früchte hindern uns daran, zu der Person zu werden, die Gott sich eigentlich gedacht hat. Und sie hindert uns daran, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Und wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, pflanzen wir einen Samen, der unser Herz aufmacht, um gefüllt zu werden mit den Früchten des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Damit zeigen wir der Welt das Wesen von Jesus und erfahren Gottes Wirken in unserem Leben, das dann überfließt. Denn wenn er mich füllt, dann habe ich die Gewissheit, dass es irgendwann auch überfließen wird. Es wird durchdrungen sein von dem Geist Gottes. Wie sehen wir unseren Alltag? Wie sehen wir die Dinge, die da kommen? Ich meine nicht, dass ihr morgens im Bett liegen sollt und sagen sollt, Heiliger Geist, wenn ich jetzt aufstehen soll und zur Arbeit gehen soll, dann sagt mir das bitte, damit das überfließt. Wir sind eingebunden in viele, manchmal sehr starre Gegebenheiten, die einfach da sind und wo wir keinen Einfluss drauf haben. Aber was wir innerhalb dieser Gegebenheit leben, das entscheiden wir. Wir legen ganz oft unseren innerlichen Plan zurecht und bitten dann den Gießkannen-Gott, das zu segnen, was wir uns vorgenommen haben. Und wisst ihr was? Gott ist so barmherzig, er tut das sogar noch oft genug. Aber ich glaube, er wünscht sich etwas anderes. Natürlich müssen wir Pläne machen. Ich habe einen ziemlich dicken Terminkalender, umgekehrt proportional zur Größe meines Gedächtnisses. Da muss viel reinpassen, sonst vergesse ich das alles. Und viele von euch sind noch viel mehr in Termine eingebunden. Aber wie gehe ich in das nächste Gespräch? Wie gehe ich in die nächste Herausforderung, in die nächste Aufgabe an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in meiner Familie, in den Begegnungen mit Kindern oder mit Eltern? Wie gehe ich da rein? Fokussiere ich mich auf die Herausforderung, die da auf mich zukommt und sage, o Herr, du siehst das Problem, du siehst, wie groß es ist und du musst jetzt deinen Segen dazu geben. Manchmal sind die Probleme so bedrängend, da können wir nicht anders und gut ist es auch. Aber wohl uns, wenn es uns ab und zu gelingt, mal innezuhalten und zu sagen, Herr, da kommt ein riesiges Problem auf mich zu und ich bin dem nicht gewachsen. Aber du, und deshalb will ich mich für dich öffnen. Wisst ihr, was eines Tages, wenn wir vor Jesus stehen, die entscheidende Frage von Jesus sein wird? Nicht die Frage, Burkhard, hast du in diesen oder jenen Gesprächen das Richtige geantwortet? Hast du richtig reagiert? Ich glaube, dass Jesus viel mehr interessiert, wie bist du in dieses Gespräch, in diese Situation hineingegangen? Hast du mir, Jesus, Gelegenheit gegeben, dass ich mit dem anderen reden könnte? Was ist unsere Berufung nach dem Neuen Testament? Wir sollen Stellvertreter Jesus sein, Gesandte an seiner Stelle. Gott hat jeden Einzelnen von uns gesandt, dich um deinen Platz auszufüllen, da, wo er dich hingestellt hat. Er hat dich dorthin gesandt, um durch dich hindurch zu fließen, damit du aufgetankt von seiner Gegenwart, aufgeladen mit seinem Heiligen Geist überfließt und er mit seinen Intentionen bei den Menschen ankommt und ihr Herz erreicht, sie verändert, sie umgestaltet. Das kann er nicht durch Burkhard Furch. Das kann er nicht durch dich. Das kann er nur durch seinen Geist. Lass dich neu von Jesus berühren. Das ist dein vordringliches Anliegen. Das Allerwichtigste mit dem positiven Nebeneffekt, dass er uns Menschen erreichen kann. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringen. Meine Speise, sagt Jesus, das, was ich jeden Tag brauche, das, wovon ich lebe, und ich bin sicher, dass Jesus genauso gerne gegessen hat wie wir. Das, was mich satt macht, ist, den Willen Gottes zu tun. Was macht uns satt? Woran denkt ihr daran? Was wird euch satt machen? Geld? Schnelle Autos? Macht uns das satt? Wenn es so wäre, dann müssen ja jede Menge Leute, satte Leute, durch die Gegend laufen. Und wenn ich so in den Fernseher schaue, wo man am ehesten reiche Leute begegnen kann, dann habe ich den Eindruck, die sind viel hungriger als wir. Das, was Jesus sättigt, was ihnen das Gefühl gegeben hat, jo, jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. Jetzt fülle ich meinen Platz aus, so wie ich berufen bin, den Willen Gottes zu tun. Und ich glaube, das ist die beste und effektivste Speise für einen jeden von uns. Führt niemals zu Übergewicht, aber lässt uns auch niemals hungrig zurück. Sondern wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann wird er uns das geben, was wir auch brauchen. Und das, was wir nicht mehr brauchen, das fließt über. Hier ist eine Schale in der Waagerechten aufgestellt. Was passiert dann? Die Schale wird nach oben zu der Richtung, wo das Wasser herkommt, weiter geöffnet. Und es fließt erstmal gar nicht mehr über. Für den Betrachter von außen passiert erstmal nicht viel. Aber innen drin wird diese Schale immer voller werden, bis sie irgendwann überfließt. Und nicht nur in eine Richtung, sondern in alle Richtungen. Was willst du sein? Wofür machst du dein Leben auf? Wie willst du dich von Gott gebrauchen lassen? Wir sind existenziell auf ihn angewiesen, dass wir unsere Herzen aufmachen und uns von ihm neu berühren lassen, uns immer wieder neu erfüllen lassen. Und schau mal in die Apostelgeschichte rein. Wenige Kapitel nach dem Bericht über Pfingsten, wo die Jünger von dem Heiligen Geist erfüllt wurden, heißt es erneut: Sie sind zusammen und sie beten miteinander. Und alle wurden von dem Heiligen Geist erfüllt. Hatten sie doch kurz vorher schon. Unsere Schale steht nie permanent gerade. Wir können das gar nicht. Wir sind auch niemals voll. Absolut bis zum Rand. Deshalb brauchen wir es, dass der Geist Gottes uns immer wieder neu füllt, dass wir immer neu mit seiner Kraft beschenkt werden, dass wir neu das in unser Herz hineinbekommen, was den Motor ausmacht, was die Veränderung bringt. Herr, erfülle mich jeden Tag neu. Ich weiß, das ist die einzig richtige, die einzig gute Grundlage dafür, dass mein Leben einen Unterschied macht, dass Veränderung hineinkommt. Und zwar nicht nur in meinem Leben, sondern auch in meinem Umfeld. Wenn euch euer Umfeld wichtig ist, wenn euch euer Partner wichtig ist, eure Kinder, eure Arbeitskollegen und Kolleginnen, dann lasst euch anfüllen und zwar jeden Morgen neu anfüllen. Er schenkt uns seinen Geist, damit unsere Zeit mit Leben gefüllt wird. Und Jesus Christus spricht: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Amen.